Das Evangelium richtet sich an Sünder. Christus ist gekommen, die Sünder zu erretten. Welche Menschen hat Jesus von ihren Sünden erlöst und ihnen das Recht auf ewige Seligkeit zugesprochen, wenn sie nur glauben? Paulus sagt, es sind die Gottlosen. Römer 4, Vers 5. Wir sind geneigt zu denken, dass irgendetwas bei uns Gott bewegt habe, uns so sehr zu lieben, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab. Doch die Bibel antwortet, wir sind mit Gott versöhnt, als wir noch Feinde waren. Römer 5, Vers 10. Unsere Erlösung hat ihren Grund nicht in unserem guten Willen, sondern in Gottes Barmherzigkeit. Dies Evangelium ist eine Gotteskraft, die zum Glauben führt. Das Wort von Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, ist nicht trocken und kraftlos, wie man manchmal meint. Nein, es hat die Macht, Glauben zu schaffen. Der Glaube, der uns selig macht, kommt aus dem Wort von Jesu Blut und Wunden. Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben. Es ist nicht leicht zu beschreiben, wie es zugeht. Es ist leichter, es zu erfahren, als es zu beschreiben. Doch wir wollen es versuchen. Ein toter Mensch hört die Stimme des Sohnes Gottes. Und wenn er sich selbst in Gottes Licht erblickt, sieht er seinen wirklichen Zustand, sein Elend, sein Verderben. Auch wer meint, wie Paulus vor seiner Bekehrung, dass er nach dem Gesetz unsträflich gelebt hat, muß nun sagen, ich bin der Größte der Sünder. Wohin soll ich fliehen? Man sieht seine Not, weiß aber noch nichts von der Kraft des Todes Jesu. Man weiß nun, dass man nicht an ihn glaubt und fühlt sich verurteilt und verdammt. Das nennt die Schrift eine göttliche Traurigkeit. Wer nun nicht mehr meint, dass er sich selber erlösen kann, nichts verspricht, was er nicht halten kann, sich nicht besser macht, als er ist, sondern so, wie er ist, zum Freund der Sünder geht, sich zu seinen Füßen wirft, der erhält den Glauben an ihn, der die Gottlosen erlösen kann. Da heißt es, deine Sünden sind dir vergeben. Der Heilige Geist spricht das Wort von der Versöhnung zu solch einem betrübten Herz. Er nimmt es gleichsam bei der Hand und leitet es hinein in das Evangelium vom Lamm Gottes, das am Kreuz für uns starb. Der Geist bezeugt einen solchen Herzen, Christus starb für dich. Auf diese Weise verhilft der Geist einem Menschen zu glauben, durch das Wort. Ist ein Herz hart wie Stein, dann schmilzt es wie Wachs, sobald es hört und glaubt, dass Gottes Sohn für uns arme Sünder am Kreuz gehangen hat. Wenn dies Evangelium nicht zum Glauben führt, dann hilft keine Widerwärtigkeit, kein Leiden und keine Furcht vor der Hölle. Ein Sünder, der zum Glauben gekommen ist, hält sich nicht länger an Werke, steht doch geschrieben, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Römer 4, Vers 5. Aber diejenigen, die mit des Gesetzes Werken umgehen, sind unter dem Fluch. Galater 3, Vers 19. Auch alle äußerlich frommen Menschen, wenn sie noch so viel haben, dessen sie sich rühmen können, sind unter dem Fluch. Zöllner und Sünder mögen wohl eher ins Reich Gottes kommen als sie. Es ist darum falsch, wenn ein Mensch glaubt, er müsse dies oder jenes tun, um Gott gnädig zu stimmen, dass er ihm die Sünde vergebe. Das heißt, Jesu Opfer zu verleugnen. Aber wenn einer sein Verderben kennengelernt hat und dann zu hören bekommt, dass Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, und nun nicht länger wartet, sondern sich zu Jesu Füßen niederwirft und um Gnade und Glauben bettelt, der bekommt den Glauben. Gottes Gnade, die ganz frei. Wenn jemand vom Evangelium für Gottlose spricht, hält man das für eine gefährliche Botschaft. Man könnte verstehen, dass Gott die Gläubigen, die Gottesfürchtigen und die ernsten Christen liebt. Aber er kann nicht mich gottlosen, leichtsinnigen, unzuverlässigen und ungehorsamen Menschen lieben, der wirklich gegen Gott sündigt und nicht mal die Sünde recht bereut. Sollte Gott einen solchen Menschen lieben? Nein, das ist unmöglich. Aber Gott verkündigt immer noch sein Gnadenevangelium für alle Verlorenen. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Redet freundlich mit Jerusalem, sagt Gott. Mit dem Jerusalem, das die Propheten getötet und die gesteinigt hat, die zu ihm gesandt waren. Und der Apostel sagt, dem, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zu Gerechtigkeit. Römer 4, Verse 4 und 5. Das ist eine wunderbare Nachricht für uns Menschen, die wir in Sünde gefallen, verloren und verdammt sind. Aber Gott erbarmte sich über uns. Das konnte er, weil seine ewige Vaterliebe zu uns nicht durch unseren Fall geändert war. Sie war ebenso groß wie vorher. Er konnte uns nicht unserem Schicksal überlassen, als wir durch die List des Satans ihm geraubt waren, sondern er nahm den Kampf mit dem Teufel auf, um uns zurückzuholen. Und als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn, der sein Leben als Lösegeld für uns gab. Vor 2000 Jahren wurde er gekreuzigt, und er erlitt für uns den Tod. Zuerst wurde er mit Dornen gekrönt, ins Gesicht geschlagen und gegeißelt, und dann ans Kreuz geschlagen. So vergoß er sein Blut für uns arme Menschen. Wo findet sich auf Erden eine größere Liebe? Dieser Heiland, der den Tod am Kreuz erlitt, hat Gnade und Seligkeit für alle Gottlosen erworben, für die, die gelebt haben, für die, die jetzt leben und für die, die bis zum jüngsten Tag auf Erden leben werden. Der Satan hat sein Recht an den Sündern verloren und der Himmel ist nun offen. Gott hat alle mit sich selbst versöhnt durch das Blut am Kreuz. Infolgedessen kann er nun wieder auf Erden wohnen, da eine Versöhnung geschehen ist, die alle Erkenntnis übersteigt. Wer an Christus glaubt, ist selig, wenn auch mehr Sünden da sind als Sand am Meer. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Wer die Seligkeit woanders sucht, geht irre. Wer sagt, dass das Gewissen ihn nicht anklagt und er darum dem Himmel näher sei als Räuber, Huren oder Zöllner, der betrügt sich selbst. Dass wir in uns selber heilig sein sollten, ist erdichtet. Jesu Opfer allein macht uns selig. Nun ist alles bereit. Viele wissen nicht, was die Versöhnung in sich schließt. Man umgibt sie mit so vielen Vorbehalten, dass zuletzt nichts übrig bleibt. Es ist, als ob keine Versöhnung geschehen wäre. Man will nicht glauben, dass Gott die ganze Welt mit sich selber versöhnte und den Menschen ihre Sünden nicht mehr anrechnet. Auch wenn man es mit dem Munde bekennt, so meint man doch im Herzen, dass es nur für die Frommen gilt. Wenn nun die Boten des Evangeliums zur Gnadenhochzeit einladen, kommt, es ist alles bereit, so ändert der Unglaube diese Worte. Wartet, bis alles in Ordnung ist. Du sagst, man muss sich doch bereiten und die Sünde bereuen, ehe man kommen kann. Aber die Schrift sagt, wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, Vers 17. Wenn du sagen würdest, ich will nicht kommen, bis ich bereit bin, dann sagtest du die Wahrheit. Aber dass es Menschen gibt, die nicht zu Christus kommen dürfen, das ist ein Irrtum. Wer will, darf kommen. Christus spricht im Gleichnis von der Hochzeit. Sie wolle nicht kommen. Matthäus 22, Vers 3. Und das ist der Grund, dass nicht alle Menschen selig werden. Wenn mir nur Jesus meine Sünden vergeben wollte, dann ist es die höchste Zeit zu kommen, zu glauben und alle eigene Arbeit aufzugeben. Alles ist ja bereit. Der Herr sagt, führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinde herein, nötige sie hereinzukommen. Kommt, denn es ist alles bereit. Hier führen wir einige bemerkenswerte Worte von I.A. James an. Suchende Seelen vergessen, dass es ihre Pflicht ist, gleich zum Heiland zu kommen. Sie wollen warten, bis sie arm werden, bis sie eine innere Berufung zum Glauben fühlen. Sie suchen und beten und verstehen nicht, dass sie sich gleich dem Heiland übergeben sollen. Sie warten auf eine Art Eingebung im Herzen, dass sie nun glauben dürften, und diese Eingebung solle ihnen auch die Kraft zum Glauben geben. Aber wo steht in der Bibel, dass die Sünder warten sollen, bis sie glauben dürften? Wo steht »Glaube, aber noch nicht jetzt«? »Komm, aber nicht jetzt«, warte, bis du besser bereit bist. Im Gegenteil, es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Gerade jetzt ist die Stunde der Gnade, gerade jetzt ist der Tag des Heils. Kann Gott dir nicht in diesem Augenblick die Sünden vergeben? Ist Gott nicht versöhnt? Sind nicht deine Sünden ausgelöscht? Solltest du dich mehr auf ein Gefühl deines Herzens als auf Gottes Wort verlassen? Sagt nicht Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28. Sind das Christi eigene Worte? Ja. Ist es wahr, was Jesus sagt? Ja. Sollen wir auf Eingebungen warten? Nein. Warum hast du Bedenken? Wir hören wieder ein paar Worte von James. Denk an den Kerkermeister von Philippi, Apostelgeschichte 16. In der Nacht, in der er seine Sünden erkannte, glaubte er an Christus. Als er in seiner Seelennot rief, »Was soll ich tun?« antwortete Paulus, »Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet.« Der Apostel sprach nicht von einer langen Vorbereitungszeit, sondern er sagte ganz kurz, »Glaube«. Er meinte natürlich, »Glaube jetzt«. So fasste der arme Mann auch die Antwort auf. Er glaubte sofort und bekam Frieden. Komm, wie du bist. Nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz. Galater 3, Vers 21. Ein Prediger unseres Landes schrieb seinerzeit etwas, was auch für uns lehrreich ist. Ich dachte immer, dass die Ursache, weshalb ich keinen Frieden mit Gott hatte, die sei, dass es mir an Ernst und Aufrichtigkeit fehlte. Ich verstand nicht die Absicht des Gesetzes, verstand nicht, dass es mich verurteilen und mein Selbstvertrauen töten sollte. Ich meinte stattdessen, je mehr ich mich im Gebet und in guten Werken übe, desto mehr Leben, Liebe und Frieden würde ich bekommen. Ich meinte, die Bekehrung sei eine Besserung im Herzen, und ich müsse mich selber besser machen. Ich sah nicht, dass die Gnade einen Sünder, der noch auf seine eigene Kraft hofft, weder aufmuntern kann noch will. Auch verstand ich nicht, weshalb das Eigengerechtigkeit sein sollte, wenn man sich mit Gottes Hilfe bessern will. Ich wollte selbst der Baumeister sein, und je fleißiger ich arbeitete, desto besser sollte es gelingen. Das Ganze ging darauf aus, dass ich meine eigene Ehre retten wollte und Gottes Gnade verwarf und das verachtete, was Christus getan hat. Ferner meinte ich, dass Gott durch meine Gebete und Tränen bewegt werden müsse, mir gnädig zu sein. Ich verstand nicht, dass Gottes Herz schon voller Liebe ist, dass alles bereit ist und er nur darauf wartet, dass wir kommen und seine Gnade annehmen. Ich hatte die Wahrheit noch nicht erkannt, dass nicht Gott bewegt werden muß, uns Gnade zu geben, sondern dass wir bewegt werden müssen, die Gnade anzunehmen, die uns schon erworben ist. Zuletzt ging mir auf, dass ich das Licht in meinem eigenen Herzen gesucht hatte. Statt darauf zu hören, was Gott im Evangelium sagt, suchte ich nach Gefühlen und Zeugnissen in meinem Inneren. Nur solange die gut waren, hatte ich Frieden. Aber, Gottlob, ich erkannte, dass ich kommen durfte, gerade so, wie ich bin. Mein Heiland hatte mir das Kleid der Gerechtigkeit erworben, so ohne Fehl, dass ich es nicht besser machen kann, noch muß. Gleichzeitig sah ich, dass es meine größte Sünde war, dass ich versucht hatte, das zu bessern, was Christus schon vollkommen gemacht hatte. Ich schämte mich, dass ich ihm die Ehre gestohlen, Christus zunichte und mich selbst groß gemacht hatte. Niemand versteht, welch tiefer Unglaube es ist, wenn man sich selbst besser machen will, ehe man die Gnade annimmt. Jesaja sagt: Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Jesaja 55, Vers 1. Beachte, worin besteht das Geld? In nichts. Und nichts ist nichts. Ist es aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Römer 11, Vers 6. Jesus nimmt die Sünder an. Wer keinen anderen Ausweg hat, als zu Jesu Kreuz zu fliehen, erfährt bald, was das heißt, an Jesu Blut zu glauben, der eine ewige Erlösung erworben hat. Das Wort, das er Gottlose gerecht macht, wird deutlich und klar. Nun dankt man Gott, dass es nicht auf das ankommt, was wir leisten können, sondern auf Gottes Liebe. Jetzt sieht und schmeckt man mehr, als mit den Worten auszudrücken vermag. Dies Evangelium macht alle selig, die daran glauben, und ihr Glaube wird ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Nun weint die Seele vor Freude und netzt wie die Sünderin Jesu Füße mit Tränen. Von seinem heiligen Feuer brennt das Herz. Der Heiland ist ihm alles. Es weiß von keinem anderen Ruheplatz als zu seinen Füßen und kann sich nur des Blutes Jesu rühmen. So ist man selig. Da hat man eine Freude, die niemand von uns nehmen kann. Wir wissen, dass der Heiland lebt. Wir wissen, an wen wir glauben. Millionen Menschen haben das erfahren. Viele von ihnen stehen vor dem Thron und preisen die Narben, die von seiner Liebe zeugen. Jesu Gnade macht uns gerecht. Sein Verdienst ist die Pforte zum Himmel. Wir brauchen nichts mehr zur Seligkeit. Jesus nimmt die Sünder an. Liebe Freunde, nun kommt es darauf an, dass wir das glauben. Ist da jemand, der noch nicht glaubt, sondern in der Knechtschaft der Sünde lebt, aber sich vor dem Tode fürchtet? Man weiß ja niemals, wann er kommt. So soll er fleißig das Evangelium für Gottlose lesen. Er soll sich mit seiner Sündenlast zu den Füßen des Kreuzes niederwerfen und rufen: Erbarm dich über mich. Da wird er Frieden finden. Und wenn seine letzte Stunde kommt, wird er mit Frieden im Herzen zu Gott heimgehen.